Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Rölke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Diese Fazitstunde führt uns nach Barcelona zum Ouvertura Spring Festival. Das ist ein neues Klassikfestival. Nach London, dort wird über ein Holocaust-Mahnmal diskutiert. Und nach Paris zu einer Ausstellung mit Werken von Franz Marc und August Macke. Außerdem sprechen wir über Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit. Er wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung zu einem Kongress nach Leipzig eingeladen und nun auf Intervention des Innenministeriums wieder ausgeladen. Und jetzt steht der Vorwurf im Raum, hier wurde ein Künstler zensiert. Doch zunächst müssen wir über Jacques Lussier sprechen. Der französische Jazzpianist war mit seinen Bach-Jazz-Improvisationen ein Grenzgänger zwischen der U- und der E-Musik, gewissermaßen der Urgroßvater des Crossover. Jetzt ist Lussier im Alter von 84 Jahren gestorben. Bevor wir gleich an ihn erinnern, wollen wir ihn hören. Wir wollen hören, wie er Bach zum Schwingen gebracht hat. Das Stichwort dazu: Play Bach. Mehr als 50 Jahre lang hat der französische Musiker Jacques Lussier eine Idee zu seinem künstlerischen Programm gemacht. Er hat Musik von Johann Sebastian Bach verjazzt. Jazz, Fugen, Swing, Inventionen. Klavier und Schlagzeug und Bass. Johann Sebastian Jacques haben ihn seine Freunde genannt. Jetzt ist der Pianist im Alter von 84 Jahren gestorben. Ich habe vor der Sendung Jörn Florian Fuchs gefragt, wie aus Jacques Lussier Monsieur Playback wurde, wie der Pianist denn auf die Idee gekommen ist, Bach zu verjazzen.
Er hat als junger Mann das Modern Jazz Quartett gehört und die haben damals schon Jazz-Improvisationen gemacht in Bezug auf Johann Sebastian Bach. Und das wurde ja nun das Markenzeichen. Er war sofort entflammt und hat auch entgegen vieler Kollegen der damaligen Zeit nicht irgendwie Avantgarde-Kompositionstechniken etwa studiert oder sich dafür interessiert, sondern ist ganz in Richtung Jazz und Improvisation gegangen und hat ja fast sein gesamtes Leben sich ausschließlich Bach gewidmet, was ja doch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist.
Was hat ihn da speziell jetzt an Bach gereizt, an dieser Barockmusik? Wie hat er da diesen Groove hinbekommen, diesen Swing hinbekommen? Waren das Begleitfiguren von Bach, die ihn dazu motiviert haben? Oder waren das die Melodien? War das der bachsche Klang?
Also die Klangwelt fand er erstmal ganz toll und er hat eines nicht gemacht, er hat die irgendwie nicht vom Kopf auf die Füße gestellt oder andersrum. Das heißt, er hat sie nicht irgendwie Bachs Welt versucht, ja, zu torpedieren, sondern es geht darum, tatsächlich Bach weiterzudenken mit den Mitteln des Jazz. Und das ist natürlich vor allen Dingen durch die Begleitfiguren gewesen. Es gibt ja das berühmte Trio Play Bach. Eigentlich müsste man französisch aussprechen, Play Back. Da kommt dann auch das Wort Playback ein bisschen hinein. Das hat ich nicht ganz unabsichtlich gewählt. Und dieses Trio, das 1959 gegründet wurde, später dann hat er es kurzzeitig aufgelöst. Dann ist es nochmal neu entstanden. Die beiden anderen Musiker sind schon seit Jahren verstorben, sodass er dann solistisch unterwegs war, auch immer wieder in letzter Zeit. Das ist eine Richtung gewesen, die immens erfolgreich war, ganz schnell. Man muss sagen, ungefähr 7 Millionen verkaufte Exemplare gibt es. 3000 Konzerte hat er gegeben, überall auf der Welt. Und Le Monde hat heute in einem ersten Nachruf geschrieben, sein Markenzeichen sei Swangue, Bach, also praktisch Bach zum Schwingen, zum Swingen zu bringen. Und da ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass der Einfluss von Lussier ganz elementar ist. Denken wir an die diversen Improvisationen, die diversen Bearbeitungen von Bach heute, nicht nur im Jazzbereich, das ist ja fast schon Common Sense. Man muss ja fast als gestandener, zumindest Crossover-Musiker, sich auch mal mit Bach befasst haben. Und das andere ist dann auch im Bereich der E-Musik, etwa Georgi Kurtag ist ja auch bekannt für seine Bach-Bearbeitung, aber diese ganzen Geschichten kamen dann eigentlich erst später auf. Also er war da ein Vorreiter einer ganzen Entwicklung.
Also Jacques Lozier, könnte man sagen, der Urgroßvater des Crossover?
Ja, also natürlich ist es die zentrale Figur des Crossover, aber des seriösen Crossover. Heute haben wir das ja oft mit einfachen Arrangements und ja, wo vielleicht dann auch die Arrangeure ein bisschen mehr von ihren eigenen Ideen hinzutun. Das, wie gesagt, war bei ihm nicht der Fall. Er hat sich dann ein bisschen, was so das wirklich eigene, genuine oder eigene Ideen betrifft, hat er sich auseinandergesetzt mit Filmmusik und hat auch eine Messe komponiert, so ein bisschen eigene Musik geschrieben. Eines muss man unbedingt noch erwähnen, er war immer ein Gegner der avantgardistischen Musikrichtung. Also er hat sich recht früh, nicht nur beim Studium dann, gegen die damalige Richtung gewandt, also alles, was ein bisschen komplexer, neu tönender war, sondern hat später auch in Interviews gesagt, es geht ihm um zwei Dinge, Schönheit und Einfachheit. Und alles, was dann mit Zwölfton zu tun hat oder Komplexität, ist eben nicht seine Sache. Das kann man jetzt kritisieren, aber ich denke, dass ästhetisch, klangästhetisch natürlich das, was er gemacht hat, so wirklich ins Blut geht, dass es absolut eine Legitimation hat.
Wesentliches Merkmal des Jazz ist ja die Improvisation. Kann man denn Johann Sebastian Bach so improvisieren oder war das doch größtenteils festgelegt? Gab es da relativ wenig Freiraum in Anführungsstrichen?
Das ging in zwei Richtungen. Auf der einen Seite hatte er schon viel ausnotiert, auf der anderen Seite hat er es dann auch laufen lassen. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel improvisiert. Man könnte eigentlich so etwas sagen wie, ja, vorsichtig gesteuerte oder etwas gesteuerte Improvisation. Das ist das, wofür er stand und ja auch noch steht, denn die Musik bleibt natürlich. Die ist ja auch schon in der Popkultur heute angekommen. Auch da gibt es etwa auch bei manchen Werbespots zum Beispiel, wie das bei Philipp Glass ist, mit diesen minimalistischen Klangflächen, hat man dann auch überraschenderweise mal da etwas und denkt, das klingt doch wie Lozier. Und am Ende ist es dann auch noch Lozier.
Und Sie hatten es angedeutet, Herr Fuchs, für Jacques Lozier gab es auch musikalisch ein Leben jenseits von Johann Sebastian Bach.
Das Leben gab es, aber es war eben begrenzt. Die große Leidenschaft war schon Bach, aber die große Leidenschaft war auch zunächst viel zu reisen. Er hat auch 5 Kinder großgezogen, war also ein Familienmensch und wollte kurzzeitig auch mal Weinbauer werden. Also er hat bei all diesen nicht die schönen Seiten des Lebens irgendwie verpasst. Und ich meine, es war ja doch ein reiches Leben mit 84 Jahren.
Zum Tod von Jacques Lozier war das Jean-Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dankeschön.
Danke.
Über ein neues Klassikfestival wollen wir nun sprechen, das 2 Wochen lang klassische Musik in Barcelona präsentiert, das Obertura Spring Festival. Victor Medem koordiniert es und er erklärt die Idee.
Das Festival Barcelona Obertura ist ja ein Projekt, um sich international zu präsentieren. Wir wollten eben schaffen, dass der Hauptgrund, hierher zu kommen, die Konzerte sind. Und dann haben wir den Monat März gewählt, weil der Frühling fängt hier etwas früher an. Dann sind wir an die 3 Häuser gegangen, das Liceo, das Palau de la Musica und das Auditori, um sie zu bitten, gemeinsam dieses Festival zu planen. Und die künstlerische Leitung hat niemand in persona, sondern es sind die 3 Institutionen, die das gemeinsam machen. Das ist eigentlich eine ziemlich ungewöhnliche Art, ein Festival zu programmieren, nämlich dass 3 Personen, die normalerweise auf keinen anderen Rücksicht nehmen müssen, sozusagen, das gemeinsam machen. Und das hat auch gut funktioniert. Und das hat auch einen Dialog gefördert. Long term ist die Idee, dass das Programm wirklich gemeinsam aufgebaut ist und dass eine gewisse Thematik und Aufträge und solche Geschichten auch entstehen können. Und das ist das Ziel.
Victor Medem über das Obertura Spring Festival in Barcelona. Franziska Stürz ist nun live aus Barcelona zugeschaltet. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend.
3 Standbeine hat das Festival, wir haben es gehört. Zeichnet sich denn so etwas wie eine programmatische Handschrift bereits ab?
Also die erste Handschrift für diese erste Ausgabe des Festivals, würde ich sagen, ist einfach die Vielfalt. Die Vielfalt zu zeigen, die diese Stadt kulturell zu bieten hat und auch musikalisch. Denn also ich war gestern Abend in einem Liederabend im Palau de la Musica und heute Abend eben in einem A Cappella Chorkonzert, in dem alte und neue Musik vermischt wurden. Und morgen Abend gehe ich in die Oper, ins Liceo. Könnte aber auch zu einem Klavierrecital wiederum in den Palau gehen. Also es gibt wirklich von Kammermusik über eben kleinere Formate auch noch zusätzlich 33 komplett kostenlose Konzerte in neuen Spielorten dieser Stadt. Für Publikum, das sonst vielleicht nicht ins Konzert ginge und auch junges Publikum und was Neues ausprobieren möchte, eben eine große, große Vielfalt das erstmal Aufmerksamkeit, die erstmal Aufmerksamkeit erregen soll.
Barcelona hat 1,6 Millionen Einwohner, also wohl auch eine ganz starke klassische Musikszene, so wie Sie es beschreiben. Frau Stürz, am Abend, Sie hatten es erwähnt, haben Sie ein Konzert gehört, und zwar mit dem Rias Kammerorchester, ist beim Festival aufgetreten, mit dem Kammerchor. Zwei Requiem-Kompositionen standen auf dem Programm, die Missa pro Defunctis, die Messe für die Verstorbenen des spanischen Renaissance-Komponisten Tomás Luis de Victoria, und ein Requiem des katalanischen Komponisten Bernat Vivancos von 2016. Gut 400 Jahre Musikgeschichte liegen zwischen diesen Werken. Wie passen die denn zusammen in einem Konzert?
Die passten wunderbar zusammen. Das war jetzt auch nicht das gesamte Requiem von Bernat Vivancos, der auch Jahrgang 1973, der auch anwesend war. Aber diese Musik ist, nimmt Bezug auf die Geschichte des spanischen Komponisten de Victoria, und ja, das konnte man hören. Also es war eben, also es ist genau dieser Bogen auch zwischen der Geschichte und der Kultur, der ganz wichtig ist für dieses Programm. Und der Rias Kammerchor ist eben spezialisiert für diese A Cappella-Musik. Ich war in einer Sphäre, als wäre ich in dem Kloster von Montserrat, das auch außerhalb von Barcelona ja liegt, auf diesem sagenumwobenen Berg, auf dem vielleicht der Heilige Gral verborgen ist. Also da wird ganz großer Bogen gespannt zwischen Geschichte, Historie, Kulturbezug. Und das hat in diesem Konzert auch wunderbar funktioniert. Der Bernat Vivancos hat in seinem Requiem eben die Konzentration auf das, ja, den Umgang mit dem Tod als Thema, als Spiritualität, aber ohne religiöse Bezüge gesetzt und hat einen besonderen Schwerpunkt auf das Licht gelegt. Und das hört man auch in seiner Musik, weil er dann eben nicht an dem Requiem-Text aus der Liturgie sich bezieht.
Das wollen wir jetzt mal kurz hören, einen Ausschnitt aus dieser Komposition mit dem Rias Kammerchor. Also dieser Ausschnitt, der macht das, glaube ich, schon deutlich, die Spiritualität, das ist sozusagen die Klammer zwischen diesen beiden Komponisten.
Ja, es ist eben genau diese, ja, dieser Umgang eben mit der Frage, wie besingt man, wie macht man den Tod musikalisch hörbar. Aber das war eben ein wirklich sehr, sehr berührendes und sehr, sehr stimmungsvolles Konzert in einem ganz modernen Konzertsaal. Also das Auditorium, der große Saal dieser mehreren Konzertsäle, die Auditori heißen, ist 1999 gebaut. Das ist eben modern, da sitzt auch die Musikhochschule von Barcelona drin. Da sind wirklich ganz, ganz viele zeitgenössische und auch alte Musikkonzerte, aber auch symphonische Konzerte geboten, regelmäßig. Die haben ihr eigenes Programm. Und das Besondere an diesem Festival ist eben, dass sich jetzt dieser traditionelle Palau de la Musica, der ja 1908 als wirklich sensationelles, mittlerweile Weltkulturerbe-Bauwerk im Zentrum von Barcelona steht und für Chormusik besonders berühmt ist, dass der sein Programm mit dieser Philharmonie, müsste man fast sagen, von Barcelona und auch noch des Opernhauses zusammenschaltet. Also man stelle sich vor, Berlin würde ein Festival machen mit allen drei Opernhäusern plus noch den Orchestern der Stadt. Das wäre auch mal eine besondere Idee. Und ich habe herausgefunden im Gespräch mit den ganzen Organisatoren und Machern, dass hier natürlich auch der politische Hintergrund im Moment von Katalonien eine Rolle spielt, dass man von der Kultur aus her dagegen arbeiten möchte, dass man sich abtrennt, sondern eben zusammenarbeitet und versucht, durch das, was man zu bieten hat, und Barcelona hat unglaublich viel an Kultur zu bieten, auch noch die ganzen Museen und so weiter, dass man hier was Neues schafft. Und Obertura heißt Öffnung. Also nicht nur Eröffnung eines neuen Festivals, sondern Öffnung nach außen, internationale Öffnung und ein Magnet zu sein durch diese ja, musikalischen Attraktionen.
Also ganz viele, ganz wichtige Impulse gehen ganz offenbar aus von diesem Festival, so wie Sie es beschreiben, Frau Stürz. Das Overtura Spring Festival in Barcelona, heute Abend mit dem Konzert des Rias Kammerchores und diesen beiden Requiem-Vertonungen. Sie haben davon berichtet. Und dieses Konzert, das werden wir auch senden, und zwar am kommenden Mittwoch, am 13. März, hier im Deutschlandfunk Kultur ab 20.30 Uhr. Und Franziska Stürz, live aus Barcelona. Dankeschön.
Gerne.
Mehrfach haben wir hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur über das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit berichtet, über die Aktionen, die immer eine mehr oder weniger direkte politische Aussage haben. So hat zum Beispiel die Gruppe auf dem Nachbargrundstück des Rechtsaußen Björn Höcke ein Holocaust-Denkmal aufgestellt. Oder das Kollektiv hat Mauerkreuze in Berlin entfernt, die an die Todesopfer an der innerdeutschen Grenze erinnerten, und diese Kreuze dann nach Südeuropa gebracht, um dort gegen die EU-Flüchtlingspolitik zu protestieren. Und immer gingen die Emotionen hoch und es wurde hitzig diskutiert. Also war es naheliegend, dieses Kollektiv einzuladen zu einer Veranstaltung. Was uns bewegt? Emotionen in Politik und Gesellschaft. Die Veranstaltung ist Teil des bevorstehenden Bundeskongresses der Bundeszentrale für politische Bildung in Leipzig. Doch Philipp Ruch, der Kopf des Künstlerkollektivs, er wurde jetzt wieder ausgeladen, und zwar auf Veranlassung ganz offensichtlich des Bundesinnenministeriums, dem die Bundeszentrale untersteht. Wird da ein politisch unliebsamer Künstler zensiert? Darüber möchte ich nun mit Christian Meyer-Heidemann sprechen. Er ist der Landesbeauftragte für politische Bildung in Schleswig-Holstein und jetzt am Telefon. Herr Meyer-Heidemann, guten Abend.
Guten Abend.
Ein Künstler wird eingeladen von der Bundeszentrale für politische Bildung und jetzt wieder ausgeladen. Man möchte also nicht hören, was er zu sagen hat. Ist das Zensur?
Ich denke, das ist Zensur. Ich glaube, das ist klar, dass die Bundeszentrale für politische Bildung mit gutem Grund Herrn Ruch einladen wollte, damit er eben auch Gelegenheit hat, seine Aktionen dort auf dem Bundeskongress in Leipzig zu präsentieren. Diese sollten aber ganz klar auch zur kritischen Diskussion stellen. So kennt man die Bundeszentrale, die sich eben auch immer dem kontroversen kritischen Diskurs verpflichtet fühlt, die sich auch dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet fühlt, dass all das, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, auch in der politischen Bildung kontrovers diskutiert werden muss. Und wenn jetzt auf Veranlassung des Innenministeriums hier so eine Einmischung erfolgt und eine Ausladung per Erlass verfügt wird, dann ist das natürlich Zensur.
Das Innenministerium hat die Absage damit begründet, dass die Aktion des Kollektivs zu einer Polarisierung der politischen Debatte beitragen und einer Spaltung der Gesellschaft Vorschub leisten. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Polarisierung, Diskussion und Spaltung?
Ich denke, die Aktionen sind natürlich mit einer gewissen Provokation versehen, ganz bewusst. Die Aktionen sollen natürlich aber auch auf Missstände, auch auf schon bestehende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft aufmerksam machen. Von daher kann man erstmal in Frage stellen, ob jetzt tatsächlich die Aktion zu einer weiteren Polarisierung führt oder ob es nicht ohnehin schon eine polarisierte Gesellschaft ist, in der wir uns befinden, auf die das Zentrum für politische Schönheit auch mit den Aktionen aufmerksam macht. Aber ganz unabhängig davon, wie man jetzt die Kunst bewertet, muss es doch immer möglich sein, dass eben auch kritisch zu diskutieren und das nicht durch eine Ausladung jetzt zu unterbinden, diesen Diskurs.
Wie beurteilen Sie denn die Frage nach der Ausgewogenheit? Wenn man linken Künstlern ein Podium bietet, müsste man es vielleicht rechten Künstlern auch bieten? Ich glaube, so ein Argument wird ja auch immer mal wieder vorgebracht.
Ich glaube, es geht nicht darum, jetzt hier links und rechts gegeneinander aufzurechnen. Natürlich muss es politisch ausgewogen sein, das ist immer klar, und das tut die Bundeszentrale für politische Bildung ja auch. Aber es geht auch darum, steht man mit beiden Beinen auf dem Boden unserer Verfassung, steht man zu den Grundwerten. Und wenn Sie jetzt sagen, rechte Künstler, dann ist natürlich schon die Frage, wer soll das sein? Wer ist rechts, aber eben in dem Sinne auch noch zu den Werten von Menschenwürde und Demokratie? Wer sieht sich denen auch verpflichtet? Und da sehe ich, sage ich mal, unter denen, die Sie vielleicht als rechte Künstler jetzt im Auge haben, da doch gehörigere Zweifel als jetzt beim Zentrum für politische Schönheit.
Sie haben von Zensur gesprochen, des Innenministeriums. Wie unabhängig ist denn die Bundeszentrale? Kann man sich vorstellen, dass die gesagt hat, oh, wir laden ihn trotzdem ein? Oder geht das einfach nicht, wenn da das Innenministerium interveniert?
Das Innenministerium, soweit ich informiert bin, hat natürlich die Fachaufsicht über die Bundeszentrale. Die Bundeszentrale ist eine nachgelagerte Behörde. Von daher gibt es natürlich eine Fachaufsicht, aber ich glaube, umstritten ist, wie weit diese Fachaufsicht tatsächlich reicht und wie weit eben auch eine übertriebene Auslegung dieser Fachaufsicht dazu führt, dass eben die Unabhängigkeit der Bundeszentrale an der Stelle gefährdet wird. Und das ist die ganz große Gefahr. Und ich sehe in diesem Fall tatsächlich eine Grenze überschritten, weil es gibt gute Gründe, das zu diskutieren in Leipzig, und das jetzt durch Erlass zu verhindern, da wird tatsächlich die Fachaufsicht missbräuchlich angewendet. umso wichtiger ist, dass eben auch jetzt die Diskussion im politischen Raum geführt wird. Das haben sich ja heute auch schon einige Politiker zu Wort gemeldet in diesem Fall. Und dass eben auch jetzt der Innenminister dazu Position bezieht, wie sein Haus tatsächlich politische Bildung unabhängig garantieren will, wenn es so verfährt.
Gab es denn vergleichbare Interventionen schon mal des Ministeriums? Wissen Sie da etwas?
Also so eine direkte Intervention ist mir nicht bekannt. Es gab auch mal Interventionen, wenn es um Publikationen ging, die vielleicht auch politisch nicht opportun waren. Aber auch das ist eigentlich nach meiner Kenntnis immer nach hinten losgegangen, weil es nützt doch nichts, politische Positionen auf diese Weise aus dem Diskurs ausschließen zu wollen, letztendlich, weil es ja nicht gelingt. Weil jetzt wird doch erst recht über die Kunst gesprochen. Und genauso hätte man das auch kontrovers und ausgewogen in Leipzig machen können, wenn man Philipp Bruch einfach eingeladen hätte.
Also der Schuss geht ein bisschen nach hinten los. Jetzt hat der Bundeskongress ein großes Thema auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich meine, es soll um Emotionen in der Politik gehen bei dem Bundeskongress. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über Emotionen in der politischen Bildung sprechen. Lange Zeit galten ja Emotionen immer ja als das, was man eher aus der Politik und auch aus der politischen Bildung raushalten soll, wo es immer darum geht, möglichst rational zu argumentieren. Wir sehen aber, dass Emotionen für viele Menschen eine Rolle spielen, negative wie positive. In letzter Zeit standen im Diskurs natürlich öfter die negativen Emotionen wie Wut oder Angst im Vordergrund. Aber wir müssen über Emotionen diskutieren und das versucht natürlich auch das Zentrum für politische Schönheit mit seinen Aktionen, eben emotionale Betroffenheit für Themen zu wecken. Und von daher ist es wichtig, dass man darüber spricht. Und ich glaube, das wird so oder so mit oder ohne Philipp Bruch in Leipzig passieren.
Darüber sprechen heißt, auch Horst Seehofer muss darüber sprechen. Der muss sich irgendwie jetzt mal erklären.
Gehe ich ganz fest von aus. Man kann doch nicht einfach das per Erlass versuchen zu ersticken, wenn wir uns den Stand angucken. Meines Wissens nach ist jetzt kein Gerichtsverfahren eröffnet. Es ist keine Anklage gegen Philipp Bruch erhoben. Es muss doch auch für diesen Künstler eine Unschuldsvermutung gelten. Es gilt eine Kunstfreiheit, es gibt eine Meinungsfreiheit. Also mit welcher genauen Begründung soll denn diese Kunst- und Meinungsfreiheit eingeschränkt werden? Und da sehe ich schon den Innenminister, der auch Verfassungsminister ist, in der Begründungspflicht, ja.
Eingeladen und auf Veranlassung des Innenministeriums wieder ausgeladen. Philipp Bruch vom Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit beim Bundeskongress der Bundeszentrale für politische Bildung bei dem bevorstehenden Kongress in Leipzig. Christian Meyer-Heidemann war das, der Landesbeauftragte für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Herr Meyer-Heidemann, Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Rade Jan Jusewitsch.
Die Bundeskunsthalle in Bonn hält trotz neuer Missbrauchsvorwürfe an ihrer geplanten Michael-Jackson-Ausstellung fest. Die Ausstrahlung des Dokumentarfilms Leaving Neverland im US-Fernsehen hatte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Darin erzählen die beiden Männer James Safechuck und Wade Robson, dass der 2009 gestorbene Sänger sie als Kinder missbraucht habe. Die Sendung rief in den USA geteilte Reaktionen hervor. Eine Reihe großer Radiosender in Kanada will vorerst keine Lieder von Michael Jackson mehr spielen. Man verfolge die Diskussion um die Dokumentation intensiv, sagte der Intendant der Bundeskunsthalle Rhein Wolfs im Deutschlandfunk Kultur.
Eine Folge wird das schon haben auf die Ausstellung, das ist ganz klar. Es hat eine Folge auf die Art und Weise, wie die Ausstellung wahrgenommen wird. Und wir machen uns natürlich auch Gedanken über die Begleitung der Ausstellung. Wir haben eine Ausstellung geplant, die sich vor allem mit der Wirkung von Michael Jackson beschäftigt, mit der kulturellen Wirkung, mit der Wirkung in der bildenden Kunst. Wir sind dran, eine Gesprächskultur zu entwickeln. Wir sind dran, öffentliche Talks zu organisieren, die diese Thematik auch aufnehmen. Also wir versuchen in dem Sinne ein Begleitprogramm dafür zu finden.
Das komplette Gespräch mit Rhein Wolfs können Sie in unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant hören, der morgen Nachmittag erscheint. Der Streamingdienst Netflix will den Roman 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez als Serie auf den Bildschirm bringen. Man habe von der Familie des kolumbianischen Literaturnobelpreisträgers die Rechte zur Verfilmung erworben, teilte Netflix mit. Die Serie wird in spanischer Sprache gedreht. Es ist das erste Mal, dass das 1967 erschienene Buch verfilmt wird. Es erzählt über 7 Generationen hinweg die Geschichte der Familie Buendía. In der Erzählung vermischen sich tatsächliche Geschehnisse aus der kolumbianischen Geschichte mit surrealen Begebenheiten. Der Roman gilt als eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Der Münchner Hackbrettspieler Rudi Zapf erhält in diesem Jahr den Weltmusikpreis RUD. Das teilten die Veranstalter des Weltmusikfestivals Rudolstadt mit, die den Preis gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Arbeitskreis Kreol ausloben. Zapf erhalte den Preis für sein Lebenswerk. Er habe sich in den vergangenen Jahrzehnten unschätzbare Verdienste um die Popularisierung des Hackbretts erworben. Zapf setze es in verschiedenen Stilen bis hin zur Rockmusik ein. Der Preis wird während des Festivals für Weltmusik am 6. Juli in Rudolstadt verliehen. Der Verein Deutsche Sprache und 100 Erstunterzeichner aus Wissenschaft, Medien und Kultur wenden sich in einem sogenannten Aufruf zum Widerstand gegen die gendergerechte Sprache. Die Eingriffe in die deutsche Sprache würden durch das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motiviert, heißt es in dem Appell. Es werde dadurch aber kein Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft geleistet. Vielmehr unterliege man dem Generalirrtum, dass es einen festen Zusammenhang zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht gebe. Zu den Initiatoren des Aufrufs gehören die Schriftstellerin Monika Maron, der Journalist Wolf Schneider und der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus. Unterzeichnet haben Kunst- und Kulturschaffende wie Sibylle Levitscharow, Günter Kunert, Rainer Kunze, Dieter Nuhr und Dieter Hallervorden sowie 14 Professorinnen und Professoren für Germanistik und Sprachwissenschaften.
Die Kulturnachrichten von Rade Jan Josevic. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Briten haben schon im House of Parliament genug Probleme, aber auch vor dem Parlament gibt es Probleme und die haben nun nichts zu tun mit dem Brexit, sondern mit einem Holocaust-Memorial, das in einem kleinen Park gebaut werden soll. Aus London die Einzelheiten von Friedbert Meurer.
Er ist ein verhältnismäßig kleiner Park. Victoria Tower Gardens grenzt südlich an die Houses of Parliament an. Längs entlang fließt die Themse. Auf der anderen Seite des Parlaments herrscht tagsüber viel Trubel. Die Touristen schlendern von Big Ben hinüber zur Westminster Abbey. Der Platz abseits davon wird als eine ruhige Oase geschätzt. Barbara Weiss ist selbst Architektin und Anwohnerin des Parks.
This site is particular because it's triangular in shape and it has these two rows of 100-year-old plane trees.
Die Anlage hier ist schon besonders, ein wenig dreieckig angelegt mit den zwei Reihen an Platanen, die 100 Jahre alt sind. Um die Wurzeln der Platanen nicht zu zerstören, soll das Mahnmal mit dem unterirdischen Lernzentrum genau in der Mitte liegen und wird da schon sehr merkwürdig wirken.
And it will be just a very strange object in the middle of the park.
Der Widerstand gegen das umgerechnet 60 Millionen Euro teure Holocaust-Mahnmal in London wächst. Es sind nicht nur die Anwohner, die die Pläne kritisieren, sondern auch die Stiftung Royal Parks, die sich um Londons Hyde Park und viele andere Anlagen kümmert. Selbst von der UNESCO gibt es Einwände. Die Blickachse auf einen der prunkvollen Türme des Palasts von Westminster, in dem das Parlament untergebracht ist, werde eingeschränkt. Weite Teile des Holocaust Memorial, ein Lernzentrum, sollen zwar unter die Erde verlegt werden, aber am hinteren Ende sollen 23 gewaltige, parallel wie in Scheiben geschnittene Bronzeplatten hoch aus dem Boden emporragen. Zwischen ihnen entstehen 22 Eingänge mit Treppen nach unten. Die Zahl steht für die 22 Länder, in denen Juden vernichtet wurden. David Adjei ist der Architekt des Holocaust-Mahnmals. Das Denkmal solle doch gerade störend wirken und die Parkbesucher aufrütteln. Wir müssen die Geschichte der jeweils anderen verstehen, um uns zu tolerieren. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Migration. Es geht um Humanität und etwas sehr Entscheidendes. Es ist sehr schön, dass das genau neben dem Parlament entstehen soll. David Adjei ist ein internationaler Star der Architektenszene. Das Designmuseum in London widmet dem ghanaischstämmigen Architekten gerade eine Ausstellung. Adjei hat zusammen mit dem Designer Ron Arad die Ausschreibung gewonnen. Und die Entscheidung, dass das Denkmal direkt neben dem Parlament entstehen soll, hat die britische Politik getroffen. Lord Eric Pickles ist Vorsitzender der britischen Stiftung für das Holocaust Memorial. Es liegt direkt neben dem Parlament und der Regierung. Einige in Europa wollen die Geschichte umschreiben, wie sehr sie beim Holocaust involviert waren. Es erinnert die Menschen daran, dass das Parlament die stärkste Bastion gegen Tyrannei ist. Barbara Weiss, die den Widerstand der Anwohner anführt, ist allerdings selbst Jüdin. Ihr Vater floh 1939 aus Italien nach Großbritannien. Sie ist deswegen prinzipiell auch für das Memorial, aber nicht in dieser kleinen Parkanlage. Ron Arad sieht das anders. Der in Israel geborene britische Star-Designer hat mit David Adjaye gemeinsam das Memorial konzipiert. Rudd verteidigte eher abstrakte Form des geplanten Mahnmals.
England is different. I mean, the Holocaust didn't really happen there.
England ist anders. Der Holocaust fand natürlich nicht hier statt. Deswegen geht es nicht um etwas Buchstäbliches, sondern um das Symbolische. Wir wollen etwas Sichtbares gestalten, das sie spüren und erfahren können. Am Ende des Parks hebt sich das Memorial an wie ein Teppich, unter dem etwas zum Vorschein kommt. Unten im Lernzentrum sind sie dann mehr oder weniger alleine damit.
When you walk down to the learning center, you're more or less on your own.
Lange Zeit wurde das geplante Holocaust-Mahnmal in Westminster kaum beachtet. Es wühlt weit weniger die Emotionen auf wie seinerzeit in Berlin beim Bau der Holocaust-Mahnstätte. Die Debatte scheint jetzt aber erst so richtig zu beginnen, reichlich spät. Nächsten Monat schon will der Bezirk Westminster entscheiden, ob er das Projekt genehmigen will. Vielleicht wird die Verwaltung aber auch noch einmal einen zeitlichen Aufschub vorschlagen.
Streit um das Holocaust Memorial in London, Friedbert Meurer berichtete. Zwei neue Filme wollen wir jetzt vorstellen, die neu in die Kinos kommen. Beginnen wollen wir mit einem wilden Western. In The Sister Brothers dürfen sich zwei Schauspieler als Revolverhelden behaupten. Und das hört sich so an.
Hey! Hier sind die Sisters Brothers! Ihr habt nicht die geringste Chance!
Charlie? Hä? Wir hatten einen schönen langen Lauf. Wir sollten aussteigen. Wir könnten zusammen einen Laden eröffnen.
Ein Laden? Was ist das für ein Schwachsinn?
Die Sister Brothers in Aktion, gedreht vom französischen Regisseur Jacques Audiard. Was interessiert denn Frau Lewicke, Anke Lewicke, was interessiert denn den Regisseur an diesem uramerikanischen Genre?
Ja, der Franzose Jacques Audiard, wenn man sich seine Filme anschaut, ist das ein Regisseur, der immer eigentlich mit Genremustern arbeitet. Sein bekanntester Film ist sicher Ein Prophet, das ist ein Gefängnisfilm, es ist ja auch ein eigenes Genre. Und damit reflektiert er eigentlich einen Staat im Staat, eben das Gefängnis als Parabel über eine darwinistische Gesellschaft. Und man kommt hier nicht als besserer Mensch, sondern als besserer Verbrecher raus. Und dann hat er ja auch mit Dipan, dem Flüchtlingsfilm, eine Goldene Palme in Cannes gewonnen. Da geht es um einen Tamilen in der Pariser Banlieue, der auch ein Rebell damals war. Und diese Fähigkeiten kommen ihm jetzt im einem Bandenkrieg zugunste. Und es ist so, dass das Genre immer eine Art trojanisches Pferd bei Jacques Audiard ist, wo dann die soziale Realität rauskommt. Und so ist es hier eigentlich auch in dem Western. Er schreibt eigentlich die Western-Geschichte völlig um. Es geht eben um diese zwei Brüder, Kopfgeldjäger im Goldrausch. Und so beim Lagerfeuer unterhalten sich auf einmal, woher überhaupt die Gewalt kommt, ob der Vater sie vielleicht schon mit in die Wiege gelegt hat. Und dann, wenn sie weiterschießen, weiterprügeln, tun sie das auf einmal mit einem anderen Bewusstsein. Also sie reflektieren plötzlich ihr Revolverheldendasein.
Also ein reflektierter Western, wenn man das so mal formulieren könnte, ein reflektierter Western, der ja auch noch was über die Männerbilder sagt und die Männerbilder vielleicht sogar hinterfragt. Stellt sich natürlich die Frage, Frau Lewicke, wo bleibt der Unterhaltungswert?
Also die Schauwerte sind schon eigentlich wunderbar in Szene gesetzt und immer sehr überraschend. Da merkt man einfach, dass Audiard auch viele Western geguckt hat. Da sieht man zum Beispiel den Grizzlybären und im nächsten Umschnitt liegt er schon einfach tot da. Oder man sieht die Gegner nur so als schattenhafte Umrisse. Also die Gewalt bleibt einfach häufig im Off und man denkt sich so einiges dabei. Und dann sieht man aber auch diese physischen Strapazen, was es eigentlich heißt, durch die Prärie zu reiten. Man sieht die roten Hände, wie fertig und wie müde das macht. Und eigentlich wird ja der Westen hier von diesen beiden Brüdern als was Kaltes erlebt, aber es gibt trotzdem so sehr warme Naturfarben, als wäre das so ein Schutzmantel für diese beiden Brüder. Und eben John C. Reilly und Joaquin Phoenix spielen die auch mit so einer großen Spielfreude, so ironisch und selbstironisch. Joaquin Phoenix ist so ein bisschen schwerfällig, auch immer mal betrunken, hat er auch vom Vater geerbt, fällt er manchmal vom Pferd. Und John C. Reilly wiederum, dem kann man so richtig beim Nachdenken zusehen. Und der freut sich dann eben auch so an den Fortschritten der Zivilisation, probiert dann mal ausführlich eine Zahnbürste aus. Und wenn sie dann in San Francisco ankommen, entdeckt er auf einmal im Hotel zum ersten Mal eine Toilette mit Spülung. Und wenn er die dann ausprobiert, dann spült er auch so ein bisschen sein Revolverheldendasein weg. Also es ist ein sehr anarchistischer, unorthodoxer Western.
Also ein Der wilde Westen, der dann bis nach San Francisco führt. Der zweite Film, gar nicht so weit geografisch entfernt, Los Angeles. Der Film Mid-90s von Jonah Hill macht eine kleine Zeitreise und nimmt uns mit in die Jugendkultur von Skatern in den 90er Jahren, nämlich eben in Los Angeles.
Nein, Mann, das ist super illegal. Das ist ein Gerichtsgebäude. Wenn jemand 5-0 schreit, zisch auf, so schnell du kannst.
Nach den Männern auf den Pferden mit ihren Colts und den Schüssen, nun also Kids auf Skateboards, kann man da auch schon von einem eigenen Genre sprechen?
Ja, würde ich sagen. Und eigentlich haben die Kids ja was auch mit den Cowboys gemeinsam. Aber sie haben ja beide so ein Faible für Freiheit. Und ich gucke mir diese Skaterfilme auch gerne an, weil die Kids sind so immer bei sich, wenn sie da auf den Brettern sind, und mit ihnen gleitet man ja quasi einfach in so eine andere Jugendkultur ein. Aber bei dem Film ist es leider so, wenn man die Kids, diese Clique hier auf den Brettern sieht, dann fährt sie auf einen zu. Also es sind eher so Subjekte, die man so von außen beobachtet, und ich finde das schon ganz interessant, weil der Film die ganze Zeit eher außen vor bleibt und eher behauptet, etwas über die Jugendkultur zu erzählen. Also wir haben hier den kleinen Stevie, der hat eine alleine ziehende Mutter, die ist überfordert. Der Bruder, der Ältere, respektiert ihn nicht, und er findet dann Anerkennung in der Clique. Und dann gibt es aber auch auf einmal so was Sozialpädagogisches, dass der coole Roy ihm erklärt, ach ja, wir haben alle familiäre Probleme. Und der Film bleibt dann so auf halber Strecke stehen. Also er geht weder in die Jugendkultur rein, noch schafft er es, über die Kids ein Gesellschaftspanorama zu erstellen.
Also gibt es so was wie eine Altersgrenze auch für diese Skater-Filme, für dieses Skater-Genre? Das heißt, das ist dann auch schwer, da irgendwie aufzuspringen und irgendwie in die Handlung einzusteigen?
Ja.
Für unser Eins?
Ja, ich denke einfach, das hängt doch mit dieser Machart des Films zusammen. Also es gibt so Momente, wo der Film dann mal wirklich bei diesem Stevie ist. Dann hat er das erste Mal mit einem Mädchen rumgeknutscht und dann geht er so ganz stolz raus. Und da bleibt die Kamera mal länger auf seinem Gesicht. Das erzählt einfach alles. Und der Film ist auf 16 mm gedreht, also will so authentisch sein, so ein Straßengefühl, sowas grobkörniges. Aber dafür ist er dann einfach so schnell geschnitten, dass er eigentlich gar nicht sich zeitlich diese Gesichter der Jungs, und das sind eigentlich alles sehr interessante Gesichter, die auch von einer Einsamkeit erzählen, von einer Verzweiflung, da lässt er sich einfach gar nicht Zeit für. Also an diese großen Skaterfilme wie zum Beispiel Paranoia Park von Gus Van Sant kommt dieser Film einfach nicht dran.
The Sister Brothers und Mid-90s, zwei neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen. Anke Lebeke, vielen Dank.
Tschüss.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. August Macke gehörte zu den wichtigsten Malern des deutschen Expressionismus und er war befreundet mit Franz Marc. Der interessierte sich besonders für Tiere, Macke fast immer für die Menschen. In Paris, im Musée de l'Orangerie, ist nun den beiden eine Ausstellung gewidmet. Jürgen König berichtet.
Die deutsch-französische Freundschaft wird nun seit Jahrzehnten besungen. Doch erstaunlicherweise stößt man immer wieder auf Bereiche, in denen die Kenntnisse voneinander bemerkenswert gering sind. Franz Marc und August Macke zählen wahrlich zu den Großen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Und doch bedeutet die Pariser Ausstellung eine Premiere. Weder dem einen noch dem anderen wurde in Frankreich jemals eine Einzelausstellung gewidmet. Kuratorin Sarah Imat.
In Frankreich sind August Macke und Franz Marc fast unbekannt. Die Leute kennen Wassily Kandinsky, was auch logisch ist, weil Kandinsky hat ja in Frankreich, in Paris gelebt. Aber Marc und Macke, ja, niemand kennt die beiden. Das ist natürlich eine Art Paradox, weil beide sind in Frankreich gestorben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass das französische und auch das internationale Publikum diese beiden Künstler besser kennenlernt.
Franz Marc und August Macke starben im Ersten Weltkrieg auf den Schlachtfeldern von Verdun. Zuvor hatten sie Frankreich bereist, hatten Cézanne studiert, verschiedene Pariser Künstlerateliers besucht, das von Robert Delaunay etwa. Beide liebten Frankreich, doch erwidert wurde diese Liebe nicht. Sarah Imat.
Das hat natürlich mit der deutsch-französischen Geschichte natürlich was zu tun und auch mit der Rezeption des Expressionismus. In Frankreich musste man bis 1966 warten, bis ein nationales Museum die deutschen Expressionisten gezeigt hat. Paris-Berlin war eine große Ausstellung 1977 Und dann erst das Musée de la Ville de Paris hat die deutschen Expressionisten Anfang der 90er Jahre wieder gezeigt. Also sehr, sehr selten.
Umso schöner ist es, dass diese jetzige Ausstellung im Musée de l'Orangerie so rundum gelungen ist. Über 90 Gemälde, Zeichnungen, Skizzen werden gezeigt, zusammengetragen aus 8 Ländern. Neben Werken von Franz Marc und August Macke auch Gemälde von Vorbildern wie Cézanne oder Rousseau. Im Zentrum aber steht ihre Künstlerfreundschaft. Als sie sich 1910 kennenlernten, war Franz Marc 30, August Macke 23 Jahre alt. Der Rundgang führt chronologisch beider Werke parallel. Schon die Bilder des frühen August Macke leuchten in kräftigen Farben, die des jungen Franz Marc wirken dagegen manchmal fast blass. Eindrucksvoll ist es, als Besucher nachzuvollziehen, wie Franz Marc den mackeschen Farbton zunächst mehr und mehr übernimmt, wie sich umgekehrt August Macke immer mehr für die Farbenlehre interessiert, die Franz Marc sich erarbeitet hat. Beide Stile beginnen einander ähnlicher zu werden, gleichzeitig bleiben die individuellen Linien immer klar erkennbar. Und doch sieht man, wie eng beider Verbundenheit und die daraus wachsende Inspiration war. Die Ausstellung ist ausdrücklich pädagogisch aufgebaut, führt vom Kennenlernen der beiden Maler zum Blauen Reiter, jener losen Gruppe von Künstlern, deren zweimal erschienener Almanach eine Art europäisches Manifest der Vorkriegsavantgarde wurde. Originalmanuskripte und Ausgaben des Almanachs bilden den Mittelpunkt der Ausstellung, prächtige Leihgaben des Centre Pompidou. Das Umfeld dieser Avantgarde wird dargestellt, Gemälde von Gabriele Münter, Wassily Kandinsky, Paul Klee und schließlich der Weg in die Abstraktion.
Macke hat sich mit Wassily Kandinsky und dem Blauen Reiter distanziert. Kandinsky war für Macke zu spirituell, zu mystisch. Macke hatte wirklich etwas Hedonistisches. Das merkt man auch in Mackes abstrakten Werken. Sein Interesse ist für optische und Kontraste und ganz im Gegenteil ist natürlich Marx Abstraktion mit Spiritualität wirklich eng verbunden.
Eine Landschaft mit Haus und zwei Kühen von Franz Marc, von ihm auch die Wölfe, rot und schwarz, wie versteckt in einem Wald aus Farben und Formen. Von August Macke afrikanische Landschaften oder die grün-rot-weiß leuchtenden jungen Mädchen mit Hüten mit gelben Bändern. Die Ausstellung wird zunehmend zum grandiosen Farbenrausch, dem man sich als Besucher nur zu gerne hingibt. Mögen also Franz Marc und August Macke auch in Frankreich heimisch werden, zu Lebzeiten waren sie es schon.
Franz Marc, August Macke, das Abenteuer des Blauen Reiters. Die Ausstellung im Musée de l'Orangerie in Paris ist bis Mitte Juni zu sehen. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Vielleicht haben Sie davon gehört. Anfang der Woche hat der US-amerikanische Pay-TV-Sender HBO die Dokumentation Leaving Neverland ausgestrahlt. Darin behaupten zwei Männer, sie seien als kindliche Gäste auf der Neverland Ranch von Michael Jackson sexuell missbraucht worden. Radiostationen in Großbritannien, Niederlande, Norwegen und Kanada haben daraufhin Jackson-Titel aus ihren Programmen verbannt oder denken laut darüber nach, es zu tun. Thriller heißt nun der Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in dem Bernd Graf mit Blick auf Jackson fragt, warum ächtet ihn die Weltöffentlichkeit erst jetzt? Eine klare Antwort gibt Graf nicht. Sein Rückblick auf die Zeit, in der viele Fans dem King of Pop blind gehuldigt haben, erscheint uns indessen stimmig. Selbst das skandalöseste öffentliche Gebaren der Superstars erhielt in Berlin einmal sein Baby über die Brüstung eines Hotelbalkons, wurde zu seinen Lebzeiten notiert, aber auch schnell als Schrulle. Als Spleen verbucht. Superstar-Allüren halt. Sein abstruses Verhalten, seine skurrile Knabenliebe passten zum Mann wie seine allmähliche plastisch-chirurgische Verlurchung, die ihn immer mehr in einen Avatar seiner selbst verwandelte. Alles war egal, wurde ihm schnell verziehen, solange seine immer atemraubende Show stimmte. Ja, man war damals so besoffen von der Michael-Mania, dass man bereitwilligst über das Offensichtliche hinwegsah. Bernd Graf in der SZ. Michael Jackson war ein farbiger Mann, der offenbar gern weiß gewesen wäre. Ein Problem, das die Protagonisten des Buches »Alte weiße Männer« von Sophie Passmann naturgemäß nicht haben. Nur, wer sind diese Männer eigentlich? Passmann hat 16 Exemplare der Spezies interviewt, darunter den nicht allzu greisen Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, den Politikwissenschaftler Werner Patzelt und den Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Das Ergebnis findet Nadja Chehadé so wenig erhellend, dass sie in der Tageszeitung Passmann und deren Buch munter runtermacht. In den Gesprächen wird ganz viel White Male, sprich weißer Mann-Versteherei, praktiziert, so wie es tagtäglich Usus ist in einer patriarchalen und rassistischen Gesellschaft. Was anderes kann das Setting der ganzen Interviews auch nicht hergeben. Über ein Dutzend Mal höfliches Geplänkel zweier weißer Angehöriger des Bürgertums. Ganz viel geht es um gefühlte Ungerechtigkeiten oder gefühlte gesellschaftliche Fortschritte. Kurzum, lamoyantes, ich-zentriertes und teilweise drolliges Geschwafel, das die extra langweilige Dosis aus Unwissenheit und eigentlich wollen ja alle nur dasselbe vereint. Frech ist an diesem Buch nichts, außer vielleicht, dass es nun eben existiert. Backpfeifen, und zwar mit Schmackes, von der Taz-Autorin Chehadé für die Buchautorin Passmann. Wie leben Sie denn so? Lautet die Frage, die der Berliner Tagesspiegel mit Blick auf die Kommissarinnen im Tatort stellt. Barbara Sichtermann, deren profunde Kenntnisse auf bedenkliche Tatortsucht schließen lassen, klopft das Krimiformat in Bezug auf brennende Genderfragen ab und resümiert: Das Leben bestraft ehrgeizige Frauen immer noch und immer wieder mit Ehekrisen und Betreuungsnöten. Insofern ist der Tatort nah dran an den Realitäten. Was den Zuwachs an Glück betrifft, den die Emanzipation ja bringen soll, so braucht man das Szenario nur umzukehren. Der Kampf für die Gerechtigkeit, die Jagd nach den Bösen, die ganze Verantwortung, die damit zusammenhängt, inklusive der häuslichen Krisen, die daraus folgen, da dazuzugehören als Frau und nicht ständig befragt zu werden, kann die das auch? Das ist es schon, das Glück. Barbara Sichtermann im Tagesspiegel, der unter der Überschrift »Zweite Reihe, erste Geige« auch über erfolgreiche Frauen im Mittelbau der Berliner Kultur berichtet. Die Neue Zürcher Zeitung jedoch motzt: Hört auf mit dem Frauenzählen, Quoten sind Ausdruck paternalistischen Denkens. So, damit sind Sie ein bisschen vorbereitet auf den Internationalen Frauentag am Freitag. Wenn Sie übrigens unser Gesicht sehen könnten, dann sehen Sie jetzt darin, mit einer Überschrift der NZZ, das Lächeln des Gentlemans.
Arno Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.